Ich verkünde Gottes Wort. Der heutige Bibeltext steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 2. Ich lese die Verse 37 bis 47. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gnade, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich liebe zwei Frauen. Ich liebe meine Ehefrau Angelina und eine andere. Und mit dieser anderen meine ich nicht meine Mutter. Ich meine die Kirche, denn die Bibel stellt die Kirche als eine Frau vor, nämlich die Frau, auf die Jesus selbst steht. Wunderschön, nicht perfekt und auf dem Weg, immer makelloser zu werden. Ich liebe sie, aber es ist nicht immer einfach mit ihr. Vielleicht habt ihr auch ambivalente Gefühle, wenn ihr an Kirche denkt. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen auf Kirche und die erlebe ich echt häufig, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und die hören, dass ich Pastor bin. Ich erlebe Begeisterung oder Kritik und Unverständnis sehr häufig oder Resignation oder Abscheu. Je nach Erfahrung mit Kirche, die man hat, ist es sehr verständlich. Wenn du Kirche kritisch gegenüberstehst, dann Respekt, dass du heute hier bist. Dann möchte ich dir Futter für die Kritik geben, wenn wir uns heute ansehen, wie Kirche eigentlich gedacht ist und wie sie mit ihrem eigenen Anspruch kritisiert werden kann. Wenn du Kirche neutral bis positiv gegenüberstehst oder sogar Teil davon bist, dann hat diese Predigt das Potenzial, dich noch mehr für die Frau zu begeistern, für die Jesus selbst begeistert ist. Ich bete dafür. Herr, ich bitte dich, dass dieser Text für uns heute bedeutsam ist und wird. Ich bitte dich, dass du uns Leidenschaft für Jesus und für seine Verlobte schenkst. Und wir bitten dich, dass wir erkennen, was wahr ist. Amen. Wenn wir den Text lesen, dann setzt er irgendwo ein und wir merken, irgendwas ist vorher passiert. Also, was bisher geschah in unserem Text? Jesus wurde gekreuzigt, ist wieder auferstanden, dann eine Weile hat er mit seinen Jüngern verbracht und ist dann in den Himmel aufgefahren. Und er hatte ihnen gesagt, da kommt jemand, da passiert was, wartet drauf. Und die haben gewartet und dann kommt Pfingsten. 120 Jünger in einem Raum, stellt euch das vor, und auf einmal ein Rauschen ist da zu hören. Die ganze Stadt hört das. Und dann ist über den Jüngern sowas zu sehen, so ein Feuer, so eine Flamme, aber irgendwie verbrennt da nichts, seltsame Sache. Und die fangen an, Gott zu loben und von Gott zu reden und seinen mächtigen Taten in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Ziemlich crazy, das merken die selber und das merken auch die Leute um sie rum und fragen sich, was ist hier los? Und es ist Bedürfnis nach Erklärung da. Und Petrus, als der Vorlauteste, steht auf und erklärt, was hier abgeht. Und dann hält er eine Predigt, über die haben wir schon zweimal gepredigt. Und jetzt, heute haben wir zwei Punkte, die Auswirkungen der Predigt und von Pfingsten. Einmal an dem Tag selber und dann der zweite Punkt ist die nächsten Wochen und Monate, die Auswirkungen der Predigt und dann noch ein bisschen Anwendung, was das für uns heute bedeutet. Also das Setting ist, da sind 120 Nachfolger von Jesus, darunter die 12 Apostel und da sind Interessierte, die einfach aus der ganzen Welt gekommen sind und Gott anbeten wollen und irgendwie Interesse an Gott haben und da sind Leute, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen und eigentlich Witze darüber machen, dass sie doch alle ein bisschen was gesoffen hätten und so. Und jetzt lesen wir in Vers 37, die Zuhörer der Predigt sind bis ins Innerste betroffen, tief bewegt von dem, was Petrus gesagt hatte. Da stellt sich uns jetzt natürlich die Frage, was hat er denn eigentlich gesagt? Und Petrus selbst fasst seine Predigt in Vers 36 zusammen, folgendermaßen, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, nämlich den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das haut er denen da von Latz. Und er sagt unter anderem, das zieht sich echt durch die Predigt, Jesus ist am Kreuz gestorben, weil ihr ihn getötet habt. Jetzt war nicht jeder seiner Zuhörer aktiv an der Kreuzigung selbst beteiligt. Das weiß er selber. Was meint er damit, dass jeder Jesus gekreuzigt hat? Und darum geht es ein bisschen auch in der Predigt, die wir vor der Sommerpause gehabt haben. Herzliche Empfehlung, dass ihr die nachhört von Steffen 7.7. auf der Homepage, wie alle anderen Predigten, die wir halten, auch. Es geht in der Predigt darum, dass der Grund der Kreuzigung der war, dass Jesus behauptet hat, Gott zu sein. Und die Leute haben gesagt, es stimmt nicht. Und wenn das jemand fälschlicherweise behauptet, dann ist es Gotteslästerung und im damaligen Gesetz steht darauf die Todesstrafe. Das ist, was passiert. Und der Anspruch Jesus, sagt Petrus, der ist korrekt. Der war wirklich Gott. Und das beweisen seine mächtigen Taten, seine Wunder, die Weisheit von dem, was er gesagt hat und dass er vom Tod auferstanden ist. Und dem entgegen, dem zuzustimmen, steht der Egoismus der Leute damals, die gesagt haben, ich lasse mir gar nichts sagen von so einem dahergelaufenen Typen, der behauptet einfach Gott zu sein. Seine Ansprüche gehen mich gar nichts an. Ich gestalte mein Leben, so wie ich es denke. Sie sagen, ich lasse mir gar nichts sagen. Das heißt, Jesus ist nicht Gott. Und Petrus sagt, ihr habt euch da geirrt in Jesus und dadurch habt ihr ihn ans Kreuz gebracht. Und das ist das, was Jesus ans Kreuz bringt und ihn immer wieder bringen würde, wenn er heute wiederkommen würde, weil wir auf dieselbe Weise auf ihn reagieren würden. Ich lasse mir hier gar nichts sagen. Wer bist du denn? Und ich zitiere aus Steffens Predigt, und jeder Gedanke und jede Tat, die Jesus als Gott, als Retter, als Herrn ablehnt oder in Frage stellt, zeigt, wie notwendig sein Tod am Kreuz war. Und deswegen töten wir alle hier Jesus. Es ist also nicht so entscheidend, ob wir damals aktiv dabei waren oder heute denken, weg mit diesem Jesus. Jesus hat in seinem Anspruch richtig gelegen. Petrus zeigt das ihnen und sie merken, ja, wir haben uns geirrt. Sich irren, da gibt es dieses schöne Sprichwort, ist menschlich. Davon gehen wir aus. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt mit dem Navi unterwegs wart und ja, ab und zu merkt man doch, man sollte umkehren. Das gehört zu unserem Leben dazu. Beim Navi ist das jetzt nicht so schlimm oder wenn man sich bei der Entscheidung irrt, welches Sofa man kaufen sollte. Es gibt Entscheidungen, da ist Irren nicht so schlimm und es gibt Entscheidungen, da ist und Einstellungen, da ist das ein großes Thema und eine große Sache. Bei den großen Fragen des Lebens zum Beispiel ist es besonders doof, wenn man sich irrt. Es hat einfach eine größere Frage, welchen Sinn hat mein Leben? Wozu bin ich da? Wie geht erfülltes Leben? Wenn ich mich da irre, ja, dumm gelaufen. Wenn man sich das am Ende des Lebens eingestehen muss, das ist schlecht. Und Petrus sagt, ihr irrt euch und seid auf dem Weg ins Verderben. Das hat Folgen. Lasst euch vor dem Gericht retten. Das ist in Vers 40. Krasse Dinge. Vielleicht bin ich auf dem Weg in Verderben, keine Ahnung. Gibt es das überhaupt, so ein Gericht am Ende? Wenn ich mir kleine Kinder anschaue, dann merke ich, die haben schon Bewusstsein für Gerechtigkeit und eine Sehnsucht danach, die ist unglaublich. Natürlich am ehesten, wenn ihnen selbst Ungerechtigkeit wieder erfährt, dann erkennen die ganz schnell, das ist ungerecht und dann muss man das irgendwie lösen. Und wir haben heute dieses gleiche Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das hergestellt wird, dass manche Leute einfach nicht damit wegkommen, was sie machen. Manche Parteien bauen ihre Parteiprogramme auf Gerechtigkeit auf, dass die hergestellt werden soll, dass den Armen geholfen wird, dass alle die gleichen Chancen haben. Und die Bibel sagt, es wird einen Tag geben, an dem Gerechtigkeit hergestellt wird. Es wird ihn geben. Und Petrus sagt, darauf gehen wir zu. Was ist, wenn das stimmt? Wenn das die Wahrheit ist und du vielleicht auf dem Weg ins Verderben bist, weil du Jesus nicht als den anerkennst, der er ist? Und was, wenn es bei diesem letzten Tag der Herstellung von Gerechtigkeit nicht so sehr auf die guten Taten ankommt, sondern darauf, dass man sich ganz auf Jesus verlässt? Wenn du Schwierigkeiten mit dem Thema Gericht oder vielleicht sogar Hölle hast, sei dir ein Buch empfohlen. Das ist richtig gut. Ich habe das diese Woche ein bisschen gesuchtet. Das heißt Warum Gott? Von Tim Keller. Lest euch durch. Da sind die großen Fragen, die wir in unserer Kultur, unsere Zweifel, die wir an dem, was die Bibel haben, lehren, ziemlich gut aufgenommen. Und da gibt es ein starkes Kapitel zu. Die Leute damals haben das als Wahrheit erkannt, was Petrus sagte. Haben gemerkt, oh, wir haben uns geirrt. Was machen wir jetzt damit? Was sollen wir tun? Die Frage stellen sie Petrus und den anderen Aposteln, haben wir eben gelesen. Und Petrus sagt, kehrt um. Ändert eure Meinung. Und wir sehen hier im Text ein Muster. Leute hören die Wahrheit, sind innerlich betroffen und kehren um. Es ist wie sie liegen wach so, sie können an nichts anderes mehr denken, der Gedanke verfolgt sie. Und dann wollen sie, dass sich etwas ändert. Und sie kehren um hier im Text, das heißt zurück zu Gott. Sie ändern ihre innere Haltung und wenden sich zu Jesus, dem Gekreuzigten, und fangen an, das anzunehmen, was er selbst über sich sagt. Und dann haben sie das Bedürfnis, Taten als Folge folgen zu lassen. Und Petrus sagt, ja, innere Umkehr das eine. Und was praktisch rauskommen kann, heißt, bekennt das. Macht ein öffentliches Bekenntnis, das heißt eine Taufe, dass ihr von nun an Christ seid. Und damit einhergehen zwei kostbare Geschenke, sagt er, Vergebung der Sünden und eine Gabe des Heiligen Geistes, der Gott in uns ist, der dauerhaft einzieht. Wenn du Christ bist und hier sitzt und denkst, ja, doch, eigentlich bin ich davon überzeugt, dass Jesus Gott ist und so. Jesus ist Retter und Jesus ist Herr mit dem Anspruch, zu sagen, was gut und was falsch ist und den Anspruch, dass wir dem folgen. Und unser Leben zeigt oft, dass das nicht stimmt, dass Jesus der Herr ist. Wir tun was ganz anderes, als was Jesus sagt, was wir tun sollen. Und da bin ich genauso schuldig wie wahrscheinlich jeder andere hier auch. Und Petrus sagt, lasst uns umkehren. Und deswegen ist Kirche eine Gemeinschaft von Umgekehrten und immer wieder Umkehrenden. Kirche ist eine Gemeinschaft von Umgekehrten und Umkehrenden. Kommen wir zu Punkt 2, den Auswirkungen von Pfingsten und der Predigt des Petrus in den nächsten Wochen und Monaten. Wir lesen hier über den Beginn der Kirche und damit dieser bewegenden Bewegung, die es seit fast 2000 Jahren gibt. Wenn du Schwierigkeiten mit Kirche hast, oft im Gespräch ist ein häufiger Einwand gegen Kirche, dass Religiosität zu Gewalt führt. Die Kreuzzüge kommen ungefähr in jedem Gespräch vor, worum es darum geht. Dazu mal was, auch aus dem Buch, ein anderes Kapitel, ein paar Zitate, habt ihr auch im Programmheft. Müsst ihr nicht gucken, ich lese euch vor. Im Namen des Christentums verübte Gewalt ist eine schreckliche Realität, die wir nicht hinnehmen dürfen und für die es keine Entschuldigung gibt. Doch Tatsache ist, dass im 20. Jahrhundert der Säkularismus erst recht zu Gewalt geführt hat. Konsequent religionsfreie Gesellschaften haben sich als mindestens so unterdrückerisch erwiesen wie fanatisch religiöse Gesellschaften. Wir können daraus nur den Schluss ziehen, dass es im menschlichen Herzen einen Hang zu Gewalt gibt, der so tief verwurzelt ist, dass er irgendwann zum Ausbruch kommt, egal ob die Gesellschaft sozialistisch, kapitalistisch, religiös oder unreligiös, individualistisch oder hierarchisch ist. Die bloße Tatsache, dass es in einer Gesellschaft zu Krieg und Gewalt kommt, ist nicht notwendig ein Argument gegen die Richtigkeit der in dieser Gesellschaft herrschenden Religion oder Ideologie. Für die meisten Durchschnittsbürger ist das, was ihn am Christentum am meisten abschreckt, vielleicht nicht so sehr die Gewalt und die Kriege vergangener Jahrhunderte, sondern der Schatten des Fanatismus hier und jetzt. Christen, die Fanatiker sind, sind dies nicht, weil sie das Evangelium, das heißt das, was die Bibel lehrt, zu ernst nehmen, sondern weil sie es nicht ernst genug nehmen. Denken Sie einmal an Christen, die Ihnen fanatisch vorkommen. Sie sind überheblich, selbstgerecht, stur, unsensibel und hart. Warum? Nicht, weil sie zu christlich sind, sondern weil sie nicht christlich genug sind. Sie sind fanatisch im Äußern ihrer Meinung, aber nicht fanatisch im Lieben, in der Demut, im Vergeben oder Verstehen. Und solch ein Fanatiker war Christus. Was ist also die Antwort auf die sehr berechtigte Kritik an dem Verhalten der Kirche im Laufe der Geschichte? Sie besteht darin, dass wir den christlichen Glauben nicht aufgeben dürfen, denn damit würden wir sowohl die Maßstäbe für die Kritik als auch die Mittel zur Korrektur verlieren. Stattdessen sollten wir uns um ein vertieftes Verständnis bemühen, was christlicher Glaube wirklich ist und was Kirche ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir schauen uns Vers 42 mal tiefer an. Da sind nämlich vier Punkte drin und noch ein fünfter im weiteren Text, die Kirche ausmachen. Durch die möchte ich mit euch gehen. Da haben wir einmal die Lehre der Apostel, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Abendmahl und das Gebet und die Weitergabe des Glaubens ein bisschen später im Text. Aspekt 1, die Lehre der Apostel. Das sah damals so aus, Petrus tut das eigentlich gerade. Das ist die Predigt, Lehre der Apostel. Und von da an regelmäßig haben sich die Leute den Aposteln zugewandt und haben gesagt, sag uns was, was Jesus gesagt hat. Wir wollen das hören, wir wollen davon lernen, wir wollen von euch lernen. Die Apostel waren die Leiter und Lehrer der damaligen Zeit, von Jesus trainiert, Augenzeugen von dem, was er getan hat und Experten in seiner Lehre. Die wussten, was sie gesagt haben. Und der Inhalt, wenn wir durch die Apostelgeschichte gucken, sehen wir immer wieder Predigten. Da merken wir, es geht um Jesus. Es geht um Gott, es geht um Jesus, es geht um das Evangelium und es geht immer wieder um den auferstandenen Jesus. In 100% der Predigten kommt der vor, dass Jesus auferstanden ist. Dass die Lehre der Apostel zum Wesen von Kirche gehört, zeigt sich dadurch, dass Jesus den Auftrag gegeben hat, dass das dazugehören soll. Ich lese euch vor aus Matthäus 28. Da steht, darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und jetzt kommt's und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Heute haben wir das Problem, wir haben keine von Jesus trainierten Augenzeugen, Lehrer und Leiter mehr, aber wir haben das Neue Testament. Nämlich als die Leute älter wurden, die Apostel, und als so Stück für Stück einer von denen am Stück für Stück hingerichtet wurde, das ist nämlich ziemlich vielen von denen damals passiert, war klar, irgendwie müssen wir die Lehre der Apostel sicherstellen. Wir müssen das konservieren. Und die Leute haben angefangen, das, was die Apostel und was Jesus gesagt hat, aufzuschreiben. Und daraus sind unsere Evangelien entstanden. Und die Briefe, die wir haben, sind Lehre der Apostel, weil die Apostel geschrieben haben und die Bezug aufs Alte Testament genommen haben und auf das, was Jesus gesagt hat und das erklärt haben für die Leute damals. Und deswegen ist Lehre der Apostel für uns heute biblische Lehre, weil wir uns an der Bibel und am Neuen Testament orientieren. Und du hast die Möglichkeit, persönlich mit Lehre der Apostel zu interagieren. Bibel nehmen und lesen. Große Empfehlung, das zu tun. Und du hast die Möglichkeit, hier zum Gottesdienst zu kommen, zu Angeboten, die wir schaffen als Kirche und dich danach auszustrecken. Herzliche Einladung, die Angebote anzunehmen. Dich Lehre der Apostel, dir die zu geben. Dann haben wir Aspekt 2, den Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Wie das damals aussah, lesen wir in Versen 43 bis 46. Da haben wir intensive Gemeinschaft. Da haben wir Zusammenhalt. Da haben wir Liebe, nicht nur als romantisches Gefühl, sondern als praktisch sich auswirkende Taten. Und wir haben Hilfsbereitschaft. Wir haben Teilen. Wir haben Teilen von Besitz. Und das war keine einmalige Sache, wo die alles in einen Topf geworfen haben, jeder, der irgendwie Christ geworden ist, sondern das waren einzelne Taten, wo Leute gemerkt haben, ich brauche hier was und ich gebe was von dem, was ich habe und stelle das zur Verfügung. Und Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie das passiert ist, nämlich, dass sie das der Gemeindeleitung zur Verfügung gestellt haben und die Gemeindeleitung das verteilt hat. Die, die hatten, haben denen gegeben, die brauchten. Und das war orientiert an den tatsächlichen Bedürfnissen. Und wir sehen, wie sich Gemeinschaft äußert, in Anwesenheit. Die Leute waren da. Die haben sich täglich getroffen im Tempel, täglich in den Häusern. Die waren da. So zeigt sich Gemeinschaft. Einmütig und in großer Treue. Und damit haben wir nicht nur eine attraktive Gemeinschaft, sondern auch einer, die dem Auftrag von Jesus treu ist. Der nämlich in Johannes 13, 34 und 35 sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass das Kirche ist. Zusammenhalt, sagen viele Leute, das gab es in der DDR, das gibt es heute nicht mehr. Vielleicht stimmt das. Kirche hat das Potenzial und sogar die Berufung, das zu verwirklichen, das Stück für Stück immer mehr zu leben. Das ist ein großer Schatz, den Kirche der Gesellschaft schenken kann, der aber gleichzeitig extrem umkämpft ist in dieser Zeit. Zum Weiterlernen da zwei Empfehlungen, einmal Predigten aus der Reihe Teilgemeinschaft, die wir hatten, und aus der Predigt Diakonie in diesem Frühjahr. Zur Rolle der Gemeinde als Verwalter und Umsetzer oder Verteiler des Gegebenen. Kleiner Hinweis, Ende des August endet unser Spendenjahr sozusagen und es fehlen noch 11.000 Euro. Kleiner Hinweis, nehmt es nicht als Befehl oder so, aber vielleicht bewegt es euer Herz. Wir wollen da noch hinkommen. Wir haben Aspekt 3, wir haben das Abendmahl. Das werden wir gleich feiern und der Steffen wird dazu noch was sagen, deswegen gehe ich jetzt direkt weiter zum nächsten Punkt. Aspekt 4, Gebet, Anbetung und Dank. Und das sah so aus, lesen wir im Text. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Da habe ich mir nochmal den Text angeguckt. Was haben die denn alles getan? Was haben die alles gemacht? Okay, die haben die Botschaft angenommen und haben dabei Gott gedankt. Wow, Dankeschön. Sie haben sich taufen lassen und dabei Gott gedankt und Gott gelobt. Sie sind als Gemeinde gewachsen und haben gesagt, danke Gott. Sie haben sich der Lehre der Apostel ausgesetzt und haben gesagt, danke, dass es die gibt. Wie gut. Sie haben Gemeinschaft und gemeinsames Essen und Abendmahl gefeiert und haben gesagt, Dankeschön. Sie haben gebetet und gesagt, danke, dass wir beten können. Sie haben Wunder erlebt und festen Zusammenhalt. Sie haben alles miteinander geteilt und gesagt, Dankeschön. Das können wir nur wegen dir, Gott. Sie haben tägliche Gottesdienste gefeiert und sie haben Freude und Herzlichkeit gehabt und haben gesagt, danke. Das können wir nur wegen dir, Gott. Du bist groß. Und wieso war ein Gebet so wichtig? Teil der Lehre der Apostel war es, zum Beispiel das zu sagen, was Jesus gesagt hat. Nämlich in Lukas 18, Vers 1 gibt es ein Gleichnis, das stärkt da ein. Und ich lese euch nur den ersten Vers der Einleitung eigentlich vor. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich ermutigen zu lassen. Und dann erzählt er das Gleichnis. In Matthäus 7 sagt er, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Betet. Und erwartet nicht zu wenig. Als Kirche heute gehört Gebet immer noch zu dem Kern unseres Daseins. Wo nicht gebetet wird, ist es eigentlich praktischer Atheismus oder Ignoranz Gottes, weil man bezieht Gott nicht ein. Der, der alles gemacht hat, alles kann, alles Gute will. Und dann lebt Kirche nur aus ihrer Kraft. Und das ist nicht viel. Lasst uns noch viel mehr eine Kirche sein, die mit Gott rechnet, die das, was passiert, auf Gott bezieht, indem sie dankt und bittet, und lasst uns ihn in allem loben. Und wir haben gleich Gelegenheit dazu. Wir haben einen Anbetungsteil, wo wir Gott loben können in Liedern. Wir haben Aspekt 5, Weitergabe des Glaubens. Ende des Textes lesen wir, der Herr fügte täglich weitere Menschen hinzu. Wie hat er das denn gemacht? Durch die Kirche. Sie pflegten ihre Beziehung, haben Leute eingeladen, Kirche gelebt. Sie haben von der Hoffnung geredet, die in ihnen ist. Und dann hat Gott Leute hinzugefügt. Das passierte ganz natürlich, weil sie selbst bewegt waren und weil es ein Auftrag ihres verehrten Herrn war, der nämlich gesagt hat, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Was bedeutet das für uns heute? Das Gleiche wie für die Leute damals. Beziehung pflegen, einladen, Kirche leben, von der Hoffnung reden, die in einem ist. Und Gott fügt hinzu. Das insgesamt ist ein buntes Gesamtpaket. Fünf Dinge sind eng miteinander verbunden, diese fünf. Sie ergänzen sich. Es ist ein gesundes Ganzes. Wenn Teile fehlen, wird es insgesamt schief. Kirche ohne biblische Lehre verlässt sich auf Menschenweisheit, auf Erfahrung, Entdeckung, wird irren und hat eine kraftlose Botschaft. Ich habe das wirklich erlebt. Sie hat kein klares Richtig und Falsch. Es entsteht eine subjektive Moral, das heißt, jeder macht, was er für richtig hält und daher gibt es erst recht Ungerechtigkeit und Missbrauch und man kann es nicht von einer höheren Autorität her kritisieren. Kirche ohne liebende Gemeinschaft lebt keine Nächstenliebe. Das heißt, es wird Egoismus geben, krassen Individualismus, Vereinzelung, Einsamkeit. Sie wird insgesamt ziemlich arm sein, ziemlich schwach und sehr unattraktiv. Kirche ohne Abendmahl erinnert sich nicht an Jesus und ihre Identität als Gerettete. Sie vergisst möglicherweise die sinnliche Dimension des Glaubens. Kirche ohne Gebet verlässt sich nur auf sich und bleibt damit schwach, weil Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kirche ohne Weitergabe des Glaubens überaltert und stirbt. Und wir sind schon in der Anwendung dessen, was das für uns heute bedeutet. Ich mache noch etwas weiter. Die Kirche ist diese herrliche Frau. Sie wird immer schöner und entspricht ihrer Bestimmung, wenn sie Jesus glaubt und ihm folgt. Und Kirche passt zu den Sehnsüchten in unserem Herzen nach einer perfekten Gemeinschaft. Gott hat uns geschaffen auf eine bestimmte Weise. Und Kirche ist die Antwort auf das, wie Gott uns geschaffen hat. Sie ist unperfekt, aber im Werden. Wir haben in unserer individualistischen Kultur ein paar Herausforderungen, vor denen wir stehen als Kirche. Eine individualistische Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass der Einzelne höher bewertet wird als die Gemeinschaft. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es die kollektivistische Kultur, die die Gemeinschaft höher bewertet als das Individuum. Die Gesundheit liegt in der Mitte. In unserer Welt im Westen besteht Gemeinschaft aus Individuen, die das Individuum übermäßig betonen. Und das wird Gemeinschaft schwächen. Deswegen wird in unserer Kultur eine Kirche wahrscheinlich deswegen Probleme im Bereich des Zusammenhalts und der Gemeinschaft haben. Unsere Kultur hat da keine Stärke. Und als auch von dieser Kultur geprägte Menschen, wir natürlich auch nicht. Der Glaube hat das Potenzial, uns da zu verändern. Und Kirche wird gesünder, wenn es die Veränderung des Einzelnen gibt, der dann die Gemeinschaft stärkt. Beim Einzelnen angefangen ist eine der großen Fragen, die wir uns stellen. Wer bin ich? Und unsere Kultur sagt uns, dass wir die Experten für uns selber sind. Das heißt, dass unserer Selbsteinschätzung alles zuzutrauen ist und dass wir das ablehnen sollen, was andere über uns sagen, weil das potenziell falsch ist. Was sind denn Quellen für ein gesundes Selbstbild? Ja, da ist die Selbsteinschätzung, vollkommen. Da ist aber auch Fremdeinschätzung, weil man ist blind für manches, was wir selbst nicht sehen können. Aber die muss wohlwollend sein und auf einer guten Basis. Wenn das nur Hate Speech ist, dann natürlich nicht. Und wir haben drittens, weil wir Menschen nicht alles sehen können, was Gott über uns sagt als Quelle. Was wir selbst noch nicht entdeckt haben oder nicht wissen können, aber trotzdem wahr ist. Und vielleicht ist das nicht immer super angenehm, aber wir sind keine perfekten Menschen. Wir können nicht nur Perfektes über uns hören, sondern da ist auch das andere. Und das müssen wir hören und das soll Teil unseres Selbstbildes sein. Und dann wird es gesund, weil es komplett ist. Und daraus wachsen stabile, gesunde Persönlichkeiten. Und die wollen wir sehen. Wir brauchen die Lehre der Bibel über die Frage, wer wir als Menschen sind, um zum richtigen Selbstbild zu kommen. Und wir brauchen die Gemeinschaft, die uns dabei hilft, dass zu erkennen und zu bewahren. Weil es natürlich Leute gibt, die uns Unsinn erzählen. Und da brauchen wir Leute um uns herum, die uns sagen, das ist Unsinn. Anderes Beispiel, wie es in unserer, aus meinem Leben. Donnerstags habe ich Kleingruppentermin um 19 Uhr und ich arbeite natürlich vorher und ich habe irgendwie so introvertierte Anteile und ich denke irgendwann so, boah, brauche ich jetzt wirklich noch Menschen? So, und das kommt ungefähr jeden Donnerstag, dieser Gedanke. Und dann denke ich, boah, ich, ehrlich gesagt, wir haben so eine tolle Kleingruppe, die sind so fit, die Leute, die brauchen mich nicht unbedingt, damit es ein guter Abend wird. Die machen das schon. Und vielleicht kennst du so Gedanken. Die Wahrheit ist, ich bin wichtig, sonst fehlt mein Beitrag, den nur ich Christian Hufen geben kann. Ganz demütig irgendwie, aber irgendwie ist da was dabei, was Wahres dran. Und die Kleingruppe ist für mich wichtig, weil mir sonst ihr Beitrag fehlt, von den anderen 7, 8 Leuten. Besonders deutlich wird das zum Beispiel beim Thema Entscheidung. Stellt euch jemanden vor, Marc, er glaubt seit kurzem an Jesus und steht vor einer wichtigen Jobentscheidung. Er ist sich nicht sicher, was er tun und wie er sich entscheiden soll. Von der Bibel her können wir die Annahme haben, Gott weiß, was eine gute und richtige Entscheidung ist. Er hat Prinzipien in Gottes Wort verankert, die uns dabei helfen. Lehre der Apostel, Aspekt 1. Es gibt den Geist der Weisheit, den Heiligen Geist, der, wenn wir darum beten, uns Weisheit gibt für die richtige Entscheidung. Gebet, Aspekt 4. Und wir haben Christen, die Erfahrung gesammelt haben, die Weisheit haben und die Bibelkenntnis haben und wissen, was Gott will. Das ist Gemeinschaft. Aspekt 2. Das sind Ressourcen, die Gott uns gibt für gute Entscheidungen. Aber wir nutzen die nicht. Ich sehe das so häufig. Wir nutzen das nicht, was Gott uns gibt, sondern müssen allein unsere Entscheidung treffen und sind deswegen beschränkt in dem, was wir wissen, was wir sehen, in unserer Erfahrung und machen unsere Fehler. Ich habe ein T-Shirt gesehen, Typ lief an mir vorbei, da stand drauf: Bad decisions make good stories. Ja, ich denke, das stimmt. Aber nicht nur good stories, sondern auch Umwege im Leben, Verletzungen und führen von Gott weg. Könnte sein. Die Bibel beschreibt den Feind der Kirche, den Teufel, als Löwen. Und ich habe in der Vergangenheit viel Tierdokus geguckt, vielleicht ihr auch. Ich liebe das. Und da ist oft so, in Afrika ist dann irgendein Tier und so eine große Herde und der Löwe will so ein Gnu fressen oder so. Und die Taktik ist immer, dass der Löwe oder das Tier, was auch immer, der Gepard, versucht, aus der Herde Einzelne rauszuholen, die schwach oder krank sind, und die zu Fall zu bringen und zu fressen. Und die Bibel beschreibt den Teufel als genau so. Das ist genau seine Strategie. Er läuft herum, brüllt und guckt, wen er verschlingen kann. Und wir als Kirche sind eine Gemeinschaft, die dagegen steht, stark. Gleichzeitig haben wir, wenn wir mal eine schlechte Entscheidung treffen, die vielleicht die anderen Christen nicht gut finden oder was auch immer, dann haben wir direkt ein schlechtes Gewissen. Und dann haben wir Scham und dann denken wir, ach, wenn ich jetzt zum Gottesdienst komme, dann sprechen die mich darauf an oder was weiß ich, oder ich fühle mich schlecht. Und wir fangen an, uns aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Und das ist das, was der Teufel will. Weil da nicht die Gemeinschaft ist, die uns stärkt und uns vergibt und uns annimmt und uns hilft. Und es bleibt ich und mein Jesus und nichts mehr von der Kraft der Kirche. So, noch ein Knaller, Vorsicht. Wenn man ein bisschen länger bei Mittendrin dabei ist, dann merkt man, dass sehr viele Leute nicht mehr als zweimal im Monat zum Gottesdienst kommen. Oder zur Kleingruppe. Und das hat vielfältige Gründe, Familie, Freunde, woanders. Junge Kids, die Gründe mögen gute Gründe sein, aber die Folgen sind trotzdem, dass du der Gemeinschaft fehlst und die Gemeinschaft dir. Das habe ich nicht geplant, dass ich emotional bin, aber das bewegt mich wirklich. Und dass man trotz der Nachhören der Predigt biblische Impulse, Gemeinschaft, das Abendmahl und Anbetung verpasst. Und ich komme gerade aus 3 Wochen, wo ich es nur einmal geschafft habe, zum Gottesdienst zu gehen. Meine Seele weiß, dass das fehlt. Und ich spüre, dass das fehlt. Komm bitte. Wir brauchen das. Ihr braucht das. Und das ist kein Problem, das nur wir heute haben. Die Bibel selbst schreibt davon, Hebräer 10. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige, die sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Okay, ich komme zum Schluss. Wenn Kirche, also die Gemeinschaft der Umgekehrten, so gedacht ist, dann setzt sich das aus dem Leben Einzelner zusammen. Dann betrifft das dich, der du hier sitzt, entweder weil du zum ersten Mal zu Jesus umkehren darfst oder du wieder Entscheidungen treffen darfst, die dir eine Kirche stärken. Je mehr wir von Gottes Plan nicht annehmen und suchen, dessen berauben wir uns selbst und unsere Mitchristen. Das ist wie ein Kinogutschein, den man jahrelang in der Schublade liegen hat, aber nicht einlöst. Das ist da, man muss es nur machen. Wenn du Christ bist, wie muss Gott dein Herz verändern, damit die Veränderung bei dir anfängt? Wir mittendrin brauchen eine Umkehr hin zu Jesus, hin zu dem, wie er sich seine Braut gedacht hat.
Wir feiern jetzt zusammen Abendmahl. Das Mahl des Herrn, wie es in diesem Text genannt wird. Und wir tun das jede Woche. Und vielleicht fragst du dich jede Woche, warum eigentlich? Oder du fragst dich schon seit Wochen überhaupt nicht mehr, warum machen wir das eigentlich? Weil wir es jede Woche machen. Ich möchte nochmal tiefer einsteigen, ganz kurz, bei der Frage, was wäre, wenn wir als Kirche nicht Abendmahl feiern würden? Was würde uns fehlen? Uns würde die Erinnerung und die Vergewisserung fehlen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die in erster Linie in Christus verbunden ist und nicht Menschen, die am Sonntag das gleiche Hobby haben. Uns würde die konkrete Anwendung fehlen, dass Jesus sagt, macht das immer wieder. Und wenn ihr es macht, dann denkt daran, was ich für euch gemacht habe. Setzt gemeinsam den richtigen Fokus. Was uns fehlen würde, wenn wir das nicht machen, ist Gehorsam. Uns würde die Erinnerung fehlen daran, dass das eine Gemeinschaft von Umgekehrten ist. Und von Menschen, die wissen, ich muss immer wieder umkehren. Zu Gott, aber auch wir zueinander. Und ich finde den Weg zum Abendmahl, wenn wir gleich gemeinsam in der Schlange stehen und uns irgendwie anrempeln und vorlassen und hier und es so ein bisschen kreativ chaotisch ist, das zeigt unglaublich viel von einem geistlichen Weg. Nutzt diese Zeit, um das im Kleinen einzuüben. Uns würde die Erinnerung daran fehlen, dass Gnade ein Geschenk ist. Uns würde die Erinnerung fehlen, dass Jesus am liebsten mit denen zusammenarbeitet, die alles das aus eigener Kraft nicht halten können, nämlich uns. Und es würden uns ganz wesentliche Punkte fehlen. Und uns würde die Erinnerung daran fehlen, dass Glaube nicht nur eine Kopf- und nicht nur eine Herzenssache ist, sondern schmecken und warten und aufstehen und schlucken und eingeladen werden. Dieses Sinnliche, wie Christian das genannt hat. Und all das ist nicht möglich ohne die Gemeinschaft. Und weil das so essentiell ist, feiern wir das jede Woche. Und das machen wir jetzt auch wieder zusammen. Es gibt nur wenige Momente, wo die Zentralität dessen, was Jesus getan hat, so klar und so deutlich ist und uns auch so dicht kommt, wie in dem Moment des Abendmahls. Und den haben wir jetzt. Wenn du also zu den Umgekehrten gehörst, zu denen, die sich irgendwann gefragt haben, wow, was soll ich jetzt tun? Und dann Buße und Umkehr und neues Leben in deinem Leben stattgefunden hat, dann bist du herzlich eingeladen, dich an diese Basis deines Glaubens erinnern zu lassen. Wenn du zu denen gehörst, wo Skepsis und Fragen noch diese Spirale bilden und eine Unsicherheit auslösen, dann könnte jetzt der Moment sein, aus dieser Gedanken- und Zweifelsspirale auszusteigen und die Einladung zu hören, komm zum Vater. Nimm die Gnade an. Kehr um. Und wenn du dir diese Frage vielleicht noch nie gestellt hast, dann hast du sie jetzt im Kopf und du wirst sie mitnehmen. Und ich ermutige dich, nach Antworten zu suchen. Und um zu gucken, wo sind wir eigentlich persönlich, haben wir jetzt eine Zeit der Stille. Und ich lade euch ein, aufzustehen und die persönliche Standortbestimmung festzumachen. Und uns dann einladen zu lassen. Und nach der Zeit der Stille beten wir gemeinsam. Das Bekenntnis ist im Programmheft auf Seite 5 abgedruckt. Ich lade euch jetzt ein, still zu werden und dazu aufzustehen.
Herr, ich danke dir für deine Liebe zu deiner Frau, deiner Braut. Und ich danke dir, dass wir hier sind und ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern können und danke dir, dass wir Kirche sind und dass wir dazu einladen dürfen, diesem perfekten Plan zu folgen. Ich danke dir für den Reichtum, den du uns schenken willst durch deine Kirche und ich bitte dich, dass wir ihn annehmen, dass wir ihn einlösen und ich bitte dich, dass wir umkehren zu dir und dir glauben, dass das wirklich gut ist, was du sagst. Und ich bitte dich, dass wir die Lügen unserer Kultur entlarven, dass wir alleine stärker sind als in der Gemeinschaft, dass wir besser wissen, was für uns wahr ist, wenn wir uns von allen anderen Dingen trennen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu glauben. Verändere du unsere Herzen und verändere du unser Handeln. Danke, dass du das tun willst und wirst. Amen.